Gesundheit und Geld gehen in Deutschland nicht unbedingt eine sinnvolle, dafür aber durchaus eine bereichernde Allianz ein. Manche sehen unser Gesundheitswesen als Gelddruckmaschine an. Kein Wunder, dass die Krankenkassenbeiträge unaufhörlich steigen. Kein Wunder, dass jetzt gespart werden muss. Und auch kein Wunder, dass immer die anderen sparen sollen. Die Bundesgesundheitsministerin zeigt sich trotz alledem bislang entschlossen. Warkens Gesundheitsreform, die richtige Therapie, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Anna Lehmann ist bei uns. Sie leiten das Parlamentsbüro der Tageszeitung TAZ. Reinhard Busse ist Professor für Management im Gesundheitswesen an der Technischen Universität Berlin. Und sie untersuchen unter anderem die verschiedenen Gesundheitssysteme in Europa. Tino Sorge, Bundestagsabgeordneter der CDU und parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Gesundheit. Und Atish Göpinar ist stellvertretender Parteivorsitzender der Partei Die Linke, auch Mitglied im Bundestag und dort für ihre Fraktion Sprecher für Gesundheitsökonomie. Herr Sorge, der Widerstand von allen Seiten spreche für die Ausgewogenheit der geplanten Maßnahmen, sagt ihre Chefin Nina Wagen, die Gesundheitsministerin. Aber könnte eine so breit angelegte, breit gefächerte Kritik nicht auch ein Warnsignal sein dafür, dass Reformen auch an der falschen Stelle ansetzen?
Reform ist natürlich immer immanent, dass niemand die im ersten Moment toll findet. Und jetzt kann man sagen, wenn sich alle gleichmäßig beschweren, dann hat man irgendwas richtig gemacht, weil dann ist es ausgewogen. Aber das gehört natürlich auch zur Choreografie im politischen Ablauf dazu, dass man bei Reformen die Vorschläge natürlich wertet in den jeweiligen Bereichen und dann auch entsprechend kritisiert. Und deshalb bin ich da auch relativ gelassen. Wir werden auch bei dieser Reform die üblichen Diskussionen haben. Wir werden aber auch, und das ist vielen mittlerweile bewusst, eine höhere Flexibilität sehen müssen, sich zu bewegen, weil das System, so wie es momentan funktioniert, auf Dauer nicht mehr funktionieren wird. Und deshalb, Reformen sind notwendig und da führt kein Weg dran vorbei.
Viele sehen ja, Herr Göpinar, da Schieflagen, also was die Belastung der Versicherten zum Beispiel angeht. Aber die Frage ist ja, kann es denn überhaupt eine Reform geben, die auch wirklich eine ist, die den Namen verdient, die die Kosten spürbar senkt, ohne dass irgendwie alle dazu beitragen müssen, Stichwort belastet werden müssen?
Naja, sehen Sie, wenn die Kritik von allen Seiten kommt, kann auch der Grund dahinter sein, dass das Gesetz einfach oder die Idee des Gesetzes einfach schlecht ist. Das kann vielleicht die simplere Schlussfolgerung des Ganzen. Und zweitens möchte ich erstmal sagen, wir reden quasi immer davon, dass das Gesundheitssystem, dass da eingespart werden soll, eingespart werden muss, schön und gut. Aber ich glaube, das Ziel muss doch sein, dass das System sich verbessert. Und das ist mit dem Paket auf gar keinen Fall gegeben. Und dazu kommt dann noch, wenn ich belasten will, dann ist die Frage, wen belaste ich wie? Und die gleichmäßige Belastung ist tatsächlich ein Hirngespinst. Wer belastet wird, vor allem belastet wird, sind die Versicherten und die Patientinnen und Patienten mehr als doppelt so viel, zum Beispiel als die Arbeitgeber. Und deswegen ist das kein gutes Gesetz in einer Zeit, wo die Menschen, die durchschnittsverdient sind, die geringverdient sind, eh schon extrem belastet sind. Extrem belastet in einer Situation, wo alles teurer wird, wo alles mehr kosten, die Mieten, Benzin und so weiter und so fort. Und dann zu sagen, und die müssen auch die Hauptlast tragen von der Gesundheitsreform, das ist wirklich, wirklich falsch und ist gefährlich.
Herr Busse, Sie sagen ja seit Jahren, dass dieses deutsche Gesundheitssystem teuer ist, aber nicht effizient. Geht denn dieses Reformpaket, so wie es jetzt vorgestellt ist, war ja noch gar nicht im Kabinett gewesen, diese Vorschläge der Gesundheitskommission Finanzen, geht denn das aus Ihrer Sicht an die strukturellen Probleme heran?
Es geht noch nicht, sollte man sagen, dieses Gesetz an die strukturellen Probleme heran. Das muss ganz klar sein. Wir haben ja dafür unter anderem die Krankenhausreform. Jetzt kommt noch die Primärversorgungsreform, Stärkung von Hausärzten, digitale Unterstützung und vor allem die Notfallreform. Dieses ist mehr ein Gesetz, was den Rahmen setzt, dass allen wieder klar wird, wir können nur so viel Geld ausgeben, wie wir einnehmen. Das steht im Sozialgesetzbuch 5 drin, Beitragssatzstabilität, was heißt, die Kassen geben nur das aus. Was auch klar ist, es wird ja nicht Geld gespart, es geht nur darum, dass die Mehrausgaben begrenzt werden. Insofern ist das ein Weckruf an alle, mal wieder ins Gesetz zu gucken und das, was eigentlich seit Jahren Politik hätte sein sollen, auch mal wieder einzuhalten.
Das, was Sie jetzt sagen, heißt ja, dass die Einnahmen an die Ausgaben oder besser gesagt die Ausgaben an die Einnahmen gekoppelt werden. Frau Lehmann, wie blicken Sie denn auf dieses Sparpaket? Wie viel von dieser Reform ist echte Problemlösung und wie viel ist eigentlich bloß politischer Kompromiss, damit man das irgendwie durchbekommt?
Naja, die Kritik kommt von allen Seiten und ich würde es auch erstmal so sehen, man legt sich tatsächlich mit fast allen der vielen Interessengruppen im Gesundheitswesen an. Es ist auch richtig, dass die Politik den Grundsatz verfolgt, die Ausgaben sollen nicht stärker steigen als die Einnahmen. Konkret kann man ja sagen, die Vergütung für Ärzte, Krankenhäuser, Pharmabranche und so weiter soll nicht stärker steigen als die Einkommen der Versicherten, also als die sogenannte Grundlohnrate. Auch das ist positiv. Aber wenn Sie die Frage stellen, geht das an die Probleme ran, dann würde ich Ihnen zustimmen, Herr Busse, das doktert eigentlich nur an den Symptomen rum. Wichtiger wäre, wenn man systemische Veränderungen will und das System besser machen will, wie Sie sagen, müsste man eigentlich ran an die Doppelversorgung ambulant stationär, also die doppelte Facharztversorgung. Man müsste ran an dieses unsolidarische und teure Nebeneinander von gesetzlicher und privater Krankenkasse. Und man müsste generell mal die Frage stellen, ob es überhaupt sinnvoll ist, dass einige private Konzerne und Interessengruppen aus mit von der Allgemeinheit finanzierten Strukturen Profite schlagen.
Jetzt haben Sie eine ganze Reihe von Punkten genannt. Wir wollen die jetzt auch einzeln abarbeiten. Vielleicht das, was die Leute natürlich am allermeisten erstmal interessiert, ist das, was möglicherweise auf Sie an Belastungen zukommt. Also ich rede jetzt von den Patienten, von den Mitgliedern. Da soll es höhere Zuzahlungen geben. Rezepte war ja bisher zwischen, je nach Kostenhöhe, 5 bis 10 Euro, sollen in Zukunft 15 Euro sein. Für die Physiotherapie sollen zusätzliche Pauschalen fällig werden. Wird die Gesundheit in Zukunft wieder vom Geldbeutel abhängig?
Ganz klar nein. Also ich will jetzt auch mal, weil Sie das jetzt angesprochen haben, das ist natürlich das Thema, Frau Lehmann hat es ja auch angesprochen, wir haben einerseits den konkreten Auftrag ja auch an die Kommission, die Finanzkommission gestellt, kurzfristige Maßnahmen zu identifizieren und das System, die Schieflage, die wir im System haben, zumindest so stoppen zu können, dass wir nicht jedes Jahr diese Zusatzbeitragsspirale in Gang setzen. Wir haben als Prognose nur mal eine konkrete Zahl für 2027, ein prognostiziertes Defizit von 15 Milliarden. Das heißt, wenn wir nichts tun würden, müsste man sich dann wieder am Jahresende überlegen, was passiert mit dem Zusatzbeitrag. Das heißt, man würde Versicherte noch höher belasten, Arbeit würde verteuert werden. Und wenn wir gar nichts tun würden, hätten wir 2030 prognostiziert über 40 Milliarden Defizit. Und deshalb haben wir einerseits gesagt, wir brauchen jetzt kurzfristige Maßnahmen. Und das, was gerade eben angesprochen worden ist, also strukturelle, langfristig wirkende Maßnahmen, das ist dann die Aufgabe der Kommission, bis Ende des Jahres, beziehungsweise bis Herbst diesen Jahres, konkrete Vorschläge zu machen. Und da sind ja Punkte schon genannt worden. Also wir haben im Koalitionsvertrag das Thema Primärarzt, Primärversorgungsmodell explizit formuliert, dass wir eben sagen, es geht um bessere Patientenführung. Es geht auch darum, wie
vielleicht
man das System
besser aufstellen kann. Modell heißt, dass man eben zuerst zum Hausarzt geht und der leitet dann zum Facharzt weiter.
Ja, wir sind momentan auch da. Das gehört, gehört ja auch zum Gesamtbild dazu. Sprechen wir mit den Akteuren. Also es macht ja auch keinen Sinn zu sagen, der Hausarzt macht das grundsätzlich immer, weil dann werden sich die Hausärzte bedanken, weil sie sagen, sie haben jetzt schon zu viel zu tun und sollen dann auch noch steuern. Da geht es um eine Mischung aus vielen Maßnahmen. Also da geht es um digitale Ersteinschätzungsmöglichkeiten.
Aber ganz kurz, Herr Busse, das, was ich jetzt aufgezählt habe, da gehören ja jetzt, was die Patienten betrifft, auch noch die Einschnitte beim Krankengeld dazu, das soll ja von 70% auf 60% gekürzt werden nach 6 Wochen. Familiäre Mitversicherung, sprechen wir gleich noch genauer drüber. Sind das die richtigen Ansatzpunkte?
Naja, also man muss ja sehen, dass es Teil eines Paketes ist. Es wird ja bei den Leistungserbringern, also Krankenhäusern, Ärzten, Zahnärzten, Pharmaindustrie angesetzt. Das ist auch der größere Teil. Bei den Versicherten, bei den Patienten hat man halt versäumt, würde ich sagen, die Zuzahlung regelmäßig anzupassen. Die jetzige Höhe stammt von 2004, also seit 22 Jahren ist sie gleich geblieben. Schlauer wäre es natürlich vielleicht auch in die Zukunft gedacht, dass sie sozusagen regelmäßig ein bisschen steigen. Jetzt um 50% ist natürlich schon sichtbar und als eine Stufe auch ein bisschen erscheint halt dann größer als die Belastung ist. Es macht den Kohl auch nicht fett. Ich sehe es aber auch als wichtig an, dass alle Akteure mit ins Boot geholt werden. Also man darf jetzt natürlich nicht während des parlamentarischen Prozesses anderen Freifahrtschein geben. Das wäre ganz falsch, wenn am Ende die Krankenhäuser
die ja den allergrößten Anteil auch an diesen Kosten haben.
Die auch den größten Anteil am Kuchen haben, muss man sehen.
Also wer den größten Kuchen hat, der sollte auch am meisten dazu beitragen. Das ist ja die Frage, ist das eher dass auch an diese ganzen Maßnahmen, die ich jetzt da zitiert habe, ja auch eine klare Signal sind, dass eigentlich alle sich beteiligen müssen und dass es gesundheitliche Versorgung und Wohlergehen nicht zum Nulltarif gibt.
Wir fangen, glaube ich, wirklich falsch an. Also ich glaube, da wird auch eine Mehr erzählt gerade, zum Beispiel die Beteiligung von Verbänden etc. Also selbst sozusagen die Form wird gerade nicht mehr gewahrt. Wir hatten eine Kritik von Kassenärztevereinigung und Krankenhausgesellschaft, die jetzt nicht immer der natürliche Partner sind, die gesagt haben, wir können so nicht arbeiten. Innerhalb von 72 Stunden waren es, glaube ich, gewesen, vor dem Entwurf quasi eine Kritik zu üben, damit es im Kabinett vorliegen kann. Da merkt man das, was ganz anderes dahinter. Deswegen werden sozusagen die, was Herr Sorge gesagt hat, die eigentlich gehört werden sollten, werden in der Frage nicht gehört, sondern es wird versucht durchzuboxen. Und jetzt sage ich nochmal, natürlich, wenn wir quasi von Einsparungen reden wollen, dann muss man schauen, wo eingespart wird. Und ich habe schon gesagt, am meisten gespart, klar, bei den Krankenhäusern, die Versicherten und die Patientinnen und Patienten, die trifft es am meisten mit knapp 8 Milliarden, vor allem im Vergleich zu den Arbeitgebern, die nur 3 Milliarden zahlen. Es gäbe sehr einfache Lösungen, die nicht angegangen werden, oder so gut wie gar nicht angegangen werden vom Ministerium. Und die Folge ist doch, wenn ich jetzt schon, auch wenn es seit 20 Jahren nicht mehr erhöht wird, wenn ich jetzt quasi eine Verdopplung für eine Zuzahlung leisten muss, wenn ich quasi jetzt jemanden, einen Ehegatten mitversichern muss, der was kostet, dann ist es auf einmal im Monat mehrere hundert Euro, die ich zahlen muss. Und dann sage ich noch eins, Herr Sorge hat quasi die Frage von Ihnen nur bedingt beantwortet, hängt Gesundheit vom Geldbeutel ab? Die Antwort ist ja, jetzt schon. Jetzt hängt schon die Gesundheit sehr vom Geldbeutel ab. Da geht es um einen Unterschied bei der Lebenserwartung zwischen den Ärmsten und den Reichsten, 10% von 8 bis 10 Jahren, je nachdem, wie man es errechnet. Das ist jetzt schon der Fall. Und natürlich können sich Menschen, die wenig Geld haben, diese Zuzahlung nicht leisten. Die werden sich überlegen, ob sie arbeiten gehen, wenn sie weniger Krankengeld bekommen und dann zur Arbeit natürlich gedrängt werden mit anderen Maßnahmen, die in der Reform drinstehen. Ich halte das für ein Riesenproblem und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie das wollen können, was gerade in Anbetracht der Verteuerung, die jetzt schon in der Gesellschaft stattfindet.
Weil wir eben gerade nicht wollen, dass wir im System irgendwann die Diskussion über Rationierung führen müssen, über Zweiklassenmedizin, brauchen wir diese strukturellen Reformen. Und ich will es mal ganz klar am Zuzahlungsbeispiel deutlich machen. Also es ist ja so, wenn man jetzt zum Beispiel ein Medikament bekommt, dass man die Zuzahlungshöhe hat, Minimum 5 Euro, Maximum 10 Euro. Das heißt aber nicht, dass derjenige, der wenig Geld hat, jedes Mal 5 oder 10 Euro zuzahlt, weil wir haben eine Deckelung, zum Beispiel bei Chronikern, 1%.
Die bleibt ja auch.
Die bleibt des Jahreseinkommens.
Und bei allen anderen 2%.
Und bei allen anderen 2%. Ich will damit nur sagen, das ist nicht schön, diese Zuzahlung, aber wenn ich beispielsweise jemanden habe, der 800 Euro im Monat Einkommen hat, dann heißt Deckelung bei 1% bei einem Chroniker 8 Euro. Wenn wir diese 8 Euro Zuzahlung absolut pro Monat jetzt erhöhen, weil wir eben sagen, wie Herr Busse das ja gesagt hat, in den letzten 22 Jahren sind die Kosten durch Inflation um 50% gestiegen, dann finde ich, ist es auch in dem Bereich sinnvoll, das zu tun. Gleichzeitig haben wir alle anderen Bereiche. Also wir haben 66 Maßnahmen der Kommission gehabt, die sind identifiziert worden. Aus allen Bereichen. Wir haben Maßnahmen, die zu einer Versorgungsverbesserung eher beitragen. Es gibt Maßnahmen, die keinerlei Auswirkungen haben. Und es gibt auch Maßnahmen, wo wir in Deutschland auch sagen müssen, wir leisten uns da teure Möglichkeiten. Also pauschale Screenings beispielsweise. Wir haben kein Zweitmeinungsverfahren. Das ist ja auch ein Vorschlag der Kommission, dass gesagt wird, jeder Versicherte, jeder Patient, Patientin hat die Möglichkeit auf ein Zweitmeinungsverfahren. Also wenn Sie sich Endoprothetik, Hüften, Kniegelenke anschauen, allein die Möglichkeit.
Können aber auch noch Kosten erzeugen und auch Bürokratie. Ich würde gerne, bei dieser Aufzählung, Anna Lehmann, am anderen Ende der Krankenversicherungspflichtigen stehen ja die mit einem relativ hohen Einkommen. Es soll ja jetzt auch die Beitragsbemessungsgrenze, bis zu der man Krankenversicherungsbeiträge entrichten muss als gesetzlich Versicherter, angehoben werden. Das gibt eine regelmäßige Anhebung plus 300 Euro jetzt noch extra obendrauf. Das heißt, die werden ja auch belastet. Das ist ja auch sozusagen ein Prinzip der Solidargemeinschaft.
Ja, so wie ich es verstanden habe, wird die jetzt erstmal einmalig angehoben um 300 Euro. Und wenn Sie sagen, Herr Busse, man müsste die Zuzahlungen dynamisieren, also an die Inflation anpassen, dann müsste man eigentlich diese Beitragsbemessungsgrenze auch regelmäßig an die
Lohnentwickel anpassen. Das ist ja so.
Genau, also das ist dann in dem Falle sinnvoll, aber die Frage ist ja auch, ist es eigentlich richtig, dass diejenigen, die am gesündesten sind und am besten verdienen, nämlich Menschen, die Beamte sind, sich eigentlich dann auch aus der gesetzlichen Krankenversicherung verabschieden können, also aus dem solidarischen Umlageverfahren und in die PKV wechseln können. Und ich glaube, wenn man wirklich eine strukturelle Reform will und sagt, man will die gesetzliche Krankenversicherung und das Solidarprinzip auf Dauer stärken, dann müsste man eigentlich das, was die SPD mal vorgeschlagen hat, was die Linkspartei immer noch fordert, wenn ich es richtig sehe, die Idee einer Bürgerversicherung wieder aufgreifen und sagen, alle müssten in diese Kasse
einzahlen. Es kommt ja, diese Diskussion oder dieses Argument kommt immer wieder, PKV, also private Krankenversicherung, als Zweiklassenmedizin und Zweiklassengesellschaft im Gesundheitswesen. Selbst wenn man das täte, ich glaube, es gibt dafür aber auch keine politischen Mehrheiten im Moment, aber selbst wenn man, also in den Parlamenten zumindest, selbst wenn man das täte, das würde ja mit jahrzehntelangen Übergangsfristen Bestandsschutz für
richtig,
die bereits
Versicherten. Es gibt eine Studie von der Bertelsmann-Stiftung, ich habe noch mal geguckt, die ist schon ein bisschen älter, aber die haben ausgerechnet, dass das dann, wenn das einmal umgesetzt wäre, 9 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich an Einnahmen generieren würde.
Kann ich mal was sagen? Das größte Problem ist doch nicht die Zweiklassenmedizin. Das größte Problem ist unser Mengenproblem. Das muss uns auch klar sein. Im Gesundheitswesen, das deutsche Gesundheitswesen ist so teuer, weil wir so viel machen. Nicht, weil die einzelne Leistung teuer ist. Die einzelnen Krankenhausaufenthalte sind im internationalen Vergleich relativ billig. Wir machen 50% mehr als im Schnitt unserer Nachbarländer. Das heißt, von den über 100 Milliarden im Krankenhaus ist ein großer Topf eigentlich für die zu viel Versorgung. Und da müssen wir ran. Da hoffen wir ja auch, ich selber hätte gedacht, die Krankenhausreform würde dann noch ein bisschen mehr leisten, mehr Krankenhäuser zurückfahren. Die Primärversorgungsreform wird ganz wichtig sein, die Patienten zu steuern. Das muss natürlich kommen. Ganz klar, dieses Gesetz, ich würde es ja gar nicht Reform nennen, das ist eigentlich gar keine große Reform. Das sind ein paar Notmaßnahmen, die dazu beitragen sollen,
warum gehen die denn von den Krankenversicherungen weg, von den privaten? Und warum gehen die zum Beispiel auch vor, es gibt ein paar, die gar nicht berücksichtigt werden, das sind die PKV, die könnte man berücksichtigen. Übrigens mit einem ganz einfachen Punkt, den sie auch nicht haben in der jetzigen Fassung, nicht nur die Beitragsmessungsgrenze anzuheben, sondern auch die Versicherungspflichtgrenze anzuheben. Damit könnte man dafür sorgen, dass mehr Menschen eben in die gesetzliche Krankenversicherung kommen. Das passiert auch bei Ihrem Vorschlag nicht. Übrigens gibt es noch eine andere Gruppe, die auch nicht so richtig berücksichtigt wird, die man auch quasi mal angehen könnte. Das sind die Pharmakonzerne und die Pharmaunternehmen. Mit der stärkste Player. Und da gab es Kommissionsvorschläge, die wurden von der Regierung nicht umgesetzt. Es werden sozusagen also nicht alle gleichermaßen belastet, sondern es trifft so ein paar, die nicht belastet werden. Und das Spannende ist, dass die belastet werden, nicht die Stärksten sind, sondern eher die Schwächeren.
Ich würde Ihnen gleich eine Frage stellen dazu, aber dass wir das jetzt nochmal sortieren. Also wir haben von den wirklich großen Kostenfaktoren gesprochen. Das sind die Krankenhäuser, mal für alle. Ein Drittel der Kosten im Gesundheitswesen von 370 Milliarden, also über 100 Milliarden, werden von den Krankenkassen absorbiert. Die Hälfte etwa 50 Milliarden von der Pharmaindustrie und weitere 50 Milliarden roundabout auch von den Ärzten und den ärztlichen Leistungen. Wir haben über die Krankengeldreform gesprochen und auch über andere, zum Beispiel Zahnersatz. Das sind relativ niedrige einstellige Prozentzahlen bei den Gesundheitskosten. Die wirklich großen Dinge, das sind eben Krankenhausreform und auch. Das sind
jeweils 2 Milliarden.
Also und das wird aber von 100 Milliarden Euro für die Krankenhäuser, die werden müssen 5 Milliarden einsparen jetzt durch diese Reform und sind alle Betreiber auf der Zinne.
Ja, also ich finde, man muss die Relationen auch mal ein bisschen sehen, also welche Bereiche auch welchen Anteil im Gesundheitssystem dann leisten. Und deshalb will ich nochmal zwei Punkte jetzt auch ansprechen, weil das ja immer eine sehr beliebte Kritik ist. Also die eine Kritik ist zu sagen, lasst uns doch eine Einheitsversicherung machen, also Stichwort Bürgerversicherung, wie auch immer man das Kind da nennt, dann wird es für alle besser. Das wird ja nicht funktionieren. Ich will nur mal den Hinweis bringen, wir haben in Deutschland immer noch eins der leistungsfähigsten Gesundheitssysteme der Welt. Also wir haben ein duales Krankenversicherungssystem. Und wenn ich mir Systeme anschaue, Sektor beispielsweise rein staatliche in Großbritannien. Da sehen wir ja, was im NHS passiert. Auch die Frage der Rationierung, wo dann gesagt wird, ab einem gewissen Alter gibt es bestimmte Leistungen überhaupt nicht mehr. Oder wir haben rein private Systeme, Stichwort USA, wo es auch finanziell für den Einzelnen viel, viel kritischer ist. Da bin ich schon ganz froh, dass wir ein duales System haben. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, die beliebte Argumentation, ja, warum kann man nicht Unternehmen, Pharma, Medizintechnik stärker belasten? Erstens, die leisten schon einen Beitrag. Wir haben im Koalitionsvertrag auch explizit gesagt, Pharmaindustrie, Medizintechnikindustrie sind hochinnovative Bereiche, Leitindustrien in Deutschland, die wollen wir stärken. Da geht es jetzt auch darum.
Du musst aber nicht der Beitragszahler machen.
Nein, darum geht es ja gar nicht. Es geht jetzt darum, dass die auch ihren Beitrag erbringen. Also wir werden ja einen dynamischen Herstellerabschlag, den diskutieren wir gerade, dass man auch schaut, an welchen Stellen im Hinblick auch auf Ausgabensteigerung auch in dem Bereich dann ein Abschlag zu zahlen ist. Und dann dürfen wir aber nicht vergessen, dass wir aufgrund der globalen Lage ganz vorsichtig sein müssen, solche Industrien nicht zu verlieren. Weil wenn wir in Deutschland sagen, singulär, wir drehen ein-, zweimal an der Schraube, also pressen dann beim Herstellerabschlag noch ein bisschen was raus, dann werden wir Verlagerung von Arbeitsplätzen in Richtung USA, Asien, sonst wohin sehen. Und dann haben wir auch hier mit Zitronen.
Das sind die ja zum Teil auch schon.
Das Gesamtpaket. Ja, und das ist ja ein realistisches Szenario, was immer ein bisschen kleingeredet wird. Und jeder, der sich damit beschäftigt, sagt, also, es ist eben ein bisschen anders.
Also die Pharmakonzerne haben jetzt sozusagen in Deutschland jetzt kein riesiges Problem. Die Kosten für neue patentgeschützte Arzneimittel haben sich in den letzten 15 Jahren verfünfzigfacht. Ich glaube nicht, dass das ein Betrag ist, wo das scheue Reh-Pharmakonzern dann hier nichts mehr machen wird. Wir müssen, also, und das ist das Schräge an der Regierung. Das Schräge an der Regierung ist doch, dass wir quasi von Kürzungen und Einsparungen reden. Und dann müssen wir schauen, wo kann denn gekürzt werden. Und wir sind der Meinung, man kann bei dem geringen und Durchschnittsverdienenden nicht noch mehr einsparen. Nun sind die aber diejenigen, die in die gesetzliche Versicherung einzahlen. Beamte zahlen nicht ein, die meisten Abgeordneten müssen auch nicht einzahlen, so, die machen es dann freiwillig. Das heißt, die Gutverdienenden beteiligen sich gar nicht dran. Und es gibt andere Spieler, wie eben Pharmakonzerne, die extrem hohe Gewinne einfahren. Im Vergleich auch zu Kliniken, die eben jetzt schon, gerade kommunale Kliniken, frei gemeinnützige Kliniken, also kirchliche Träger, die jetzt schon sozusagen schließen, von der Schließung bedroht sind, die vom kommunalen Haushalt unterstützt werden, weil sie sonst nicht die Menschen vor Ort medizinisch behandeln könnten. Und jetzt zu sagen, wir schließen dort, sehen Sie, es gibt momentan Tarifverhandlungen, auch hier in Berlin. Dort haben die Arbeitgeber gesagt, wir nehmen unser Angebot, das wir schon gemacht haben, nehmen wir zurück, weil wir nicht wissen, wie diese Reform ausgeht. Wir haben einen krassen Fachkräftemangel genau in diesem Bereich. Und Sie sagen jetzt, wir müssen da noch sparen. Was meinen Sie, wie viele Pflegekräfte noch anfangen bei den Jobs? Was meinen Sie, was die Menschen im Gesundheitsbereich machen?
Wir müssen doch mal jetzt, wie gesagt, den Bereich Krankenhaus und Pharmakonzerne auseinanderhalten, auch was die Art und Weise der Kostenbeteiligung oder Kostenreduzierung, Einsparmaßnahmen angeht. Sind die Pharmakonzerne wirklich keine scheuen Rehe, die sagen, es ist genügend Geld da, das ist alles ein vorgeschütztes Argument, wir gehen nicht ins Ausland, wenn jetzt hier wir auch zur Kasse gebeten werden?
Naja, das ist ja ein wiederkehrendes Argument. Jedes Mal, wenn man androht, man möchte Unternehmen irgendwie stärker belasten, sei es durch Steuern oder durch, in dem Sinne, durch Deckelung der Steigerung der Vergütung, es ist ja noch nicht mal eine Kürzung, dann sagen sie, dann wandern wir aber sofort ab ins Ausland. Und das ist ein Argument, was die Versicherten natürlich so nicht vorbringen können. Also wenn meine Krankenkasse mir den Zusatzbeitrag erhöht, was sie in der Vergangenheit auch getan hat, dann kann ich nicht sagen, da wandere ich jetzt aber ab. Bin halt hier. Und insofern ist es natürlich in der Logik des Systems, dass die einen am größeren Hebel bzw. das größere Druckpotenzial haben und die Versicherten. Und ich meine, Sie sagen, Gesundheit gibt es nicht umsonst. Ich glaube, das sehen wir jeden Monat auf unserer Gehaltsabrechnung. Und Gesundheit kostet. Und insofern ist es natürlich so, dass wenn gespart wird, dann immer gesagt wird, na, dann müssen eben die Versicherten ihren Beitrag schon leisten, obwohl wir ja schon einen riesengroßen Beitrag leisten. Also die Steuern- und Abgabenquote bei Einkommen ist über 40%. Und Zusatzbeiträge wurden auch erhoben. Und man sieht dann einfach, naja, man zahlt mehr und bekommt dann in der Zukunft eben weniger.
Ja, vielleicht müssen wir doch noch mal sagen, wir haben auch bei den Arzneimitteln haben wir ein Mengenproblem, muss man auch sagen. Wir sind großzügiger als andere Länder, nicht primär beim Preis, auf den immer alle gucken. Wir gucken ja jetzt bei der Reform auch schon wieder so viel auf den Preis. Ausgaben sind ja Preis mal Menge. Bei den Arzneimitteln sind wir bei den neuen Arzneimitteln auch großzügig, wenn ein neues Krebsmedikament kommt. geben wir das frei. Es kann praktisch jedem Patienten mit der Indikation verschrieben werden, auch wenn es alte gibt, die auch schon wirken. In anderen Ländern würde man es mehr begrenzen. Die Zahlen für die Patienten, die davon wirklich profitieren, für diesen Fortschritt ist, zahlen die auch gut, aber sie begrenzen das. Sie sagen, wenn für dich das alte Medikament auch wirkt, dann kriegst du erstmal das. Wenn es dann nicht wirkt, kriegst du das Neue. Und das kann man alle Strukturreformen nennen. Deswegen, wir müssen an die Steuerung des Systems ran. Und die muss natürlich möglichst zügig gleichzeitig kommen. Es wäre jetzt fatal, wenn jetzt nur dieses Gesetz kommt und wir zum Beispiel das Primärversorgungssystem nicht ändern.
Das darf ich mal ganz kurz nochmal zu dem, es gibt, glaube ich, jetzt ein neues Medikament gegen Lungenkrebs auf dem Markt, das, glaube ich, im Monat über 2000 Euro kostet für die Patienten. Das wird aber in anderen Ländern, in Nachbarländern, um die Hälfte verkauft. Ist da zu viel Geld im System, dass die Pharmakonzerne sagen, die Deutschen, die zahlen jeden Preis?
Naja, wir haben immer noch das, also wir haben doch das Problem, dass wir, was gleichzeitig unser Vorteil ist, dass die neuen Medikamente sofort verfügbar sind und dass wir immer noch am Anfang, wenn so ein Medikament auf den Markt kommt, dem Hersteller sagen, du kannst jeden Preis nehmen und erst nach einem halben Jahr, also ab Monat 7, gilt ein verhandelter Preis. Und wir sind am Anfang immer noch ein bisschen sehr großzügig. Andere Länder sagen, es gibt das nicht sofort. Wir müssen erst mal gucken, was wir bereit sind dafür zu bezahlen und ob wir auf diesen Preis eingeht. Also da gibt es eine gewisse Verzögerung, was auch dazu führt, dass, wenn es dann verfügbar ist, der Preis häufig niedriger ist als bei uns.
Wäre es nicht sogar sinnvoller, auch die Pharmaindustrie noch mehr zur Kasse zu bitten als bisher in dieser Reform? Es fällt ja auf, dass die sich eigentlich kaum zu Wort melden, so nach dem Motto, bloß nichts sagen, dann fällt nicht auf, dass wir wenig beisteuern müssen.
Es ist ja nicht so, dass die das alles gut finden und dass es da keine Kritik gäbe. Aber das Argument, was immer so ein bisschen vom Tisch gewischt wird, ist eben, naja, das sagen die immer, dass sie Arbeitsplätze verlagern. Aber wir sehen ja bereits jetzt schon die Arbeitsplatzverlagerung. Wenn Sie sich angucken, die globale Lage hat sich eben geändert. Wenn ich das Thema Most Favored Nation, also Trump-Administration, die genau schauen, auch im Hinblick auf Preisreferenzierung, was für Preise werden in Deutschland verhandelt, was hat das für Auswirkungen dann auch auf den US-amerikanischen Markt beispielsweise, sagen mir mittlerweile viele Unternehmen, und das ist auch das, was von allen Experten so gesehen wird, dass das eben aufgrund der Auswirkungen schon dann den Unterschied jetzt zeitnah machen kann. Also ob neue innovative Medikamente in die Versorgung kommen, ob wir schnell auch Patienten im Krebsbereich mit neuen Innovationen versorgen können. Und was wir vielleicht uns an einigen Stellen anschauen müssen, ist bei der Frage, wie können wir, Stichwort PV-Performance, also gute neue Innovationen im System, wenn die bewertet worden sind, auch besser abbilden preislich, auch bei denen, die vielleicht nicht so gut wirken, einen geringeren Preis zahlen. Und gleichzeitig brauchen wir in der Debatte aber eine ausgewogene Belastung aller. Und deshalb werbe ich nochmal dafür, dass wir nicht wieder einzelne Akteure uns anschauen. Und das ist ja immer so das beliebte Spiel. Die einen sagen, belaste die doch mal, die anderen sagen lieber die. Sondern es muss ein ausgewogenes...
Aber die Arzneimittelhersteller sind schon ein bisschen unterproportional vertreten in der Einsparung.
Die werden auch ihren Beitrag leisten. Ich will jetzt nicht nur über den Pharmabereich reden. Ich würde eben auch ganz gern mal über andere Bereiche reden, wo wir auch langfristig mal darüber nachdenken, wie wir strukturell das System ändern. Also dass wir eben genau das nicht wollen, was immer passiert. Zusatzbeitrag, Frau Lehmann hat es ja angesprochen. Wir haben mal gesagt, auch als Union, die Lohnnebenkosten, der Deckel sollen 40% sein. Da sind wir jetzt weit drüber. Also auch die Kosten, die wir im Gesundheitssystem haben, verteuern Arbeit. Und wenn Arbeit verteuert wird, führt das dazu, dass im Zweifel weniger Menschen in gute Arbeit kommen. Was wieder heißt, dass es weniger Beitragseinnahmen gibt und wir im System dann weniger Mittel haben, die wir auch verteilen können. Und diesen Teufelskreis wollen wir durchbrechen.
Dann verstehe ich aber zwei Sachen nicht, Herr Sorger. Erstens, wieso macht man die Reform einer Vorgängerregierung quasi wieder rückgängig, nachdem sie quasi schon im Bundesrat passiert hat, mit dem Argument, da müssen wir jetzt noch mal nachbessern, und dann kommt so quasi im Grundsatz das Gleiche heraus, aber mit mehr Ausnahmen, und das spart dann weniger Geld ein, also Krankenhausreform. Und das Zweite ist, wieso sagt man, wir müssen jetzt mittlere und kleine Einkommen entlasten und will dann eine Steuerreform machen, aber auf der anderen Seite legt man eine Finanzierungsreform für die gesetzlichen Krankenkassen vor und sagt den Versicherten, und das sind ja dann oft diejenigen mit den kleinen, mittleren Einkommen, ja, bei den Zuzahlungen, da müsst ihr jetzt aber mal ein bisschen drauflegen. Also das passt doch nicht zusammen.
Ja gut, das ist aber dann die linke, rechte Tasche. Ja. Dann würden eben die Beiträge steigen nicht an.
Steigen
weiter an. Aber das können Sie doch auch nicht cool finden, dass die Krankenhauslandschaft, haben Sie gerade auch so angedeutet, ausgedünnt wird. Wir haben ja ein Überangebot, eine Überversorgung mit Krankenhausbetten. Da wollte ja, das haben Sie gerade angesprochen, ja, Karl Lauterbach und die vorgehende Bundesregierung ran.
Hätte doch stärker sein können, schon unter Lauterbach.
Aber Sie finden das, ich sage ja, die Frage war, das finden Sie in der Fläche dann auch nicht gut, wenn Krankenhäuser schließen?
Wir halten das für falsch, weil die Anzahl der Betten unter anderem auch ein Erfolg war, weswegen wir einigermaßen gut durch die Pandemie gekommen sind. Ich bin eh erstaunt, wie weit die Pandemie bei manchen schon im Gedanken zurückliegt und vergessen wurde, weil sozusagen die Probleme, die wir da hatten, ja quasi sozusagen das Brennglas waren, was wir im gesellschaftlichen System gerade für Probleme haben. Und jetzt sozusagen alle Maßnahmen, die Krankenhausreform, die Schließung der Krankenhausreform, wie auch quasi die jetzige Finanzierungsreform, eben eigentlich genau das macht, was wir nicht brauchen können, wie wir in der Pandemie gesehen haben. Wenn wir die Krankenhäuser, also Sie sagen, wir haben ein Mengenproblem. Da bin ich gar nicht so weit weg von Ihnen. Wir haben ein Fallpauschalensystem, das wird auch beibehalten. Das sorgt dafür, dass natürlich Menschen, die Menschen in den Kliniken dazu getrieben werden, Fälle zu machen. Die müssen Fälle machen, weil sie sonst kein Geld bekommen. Und davon ist auch keine Reform abgerückt. Und da wird nicht mehr drauf geachtet, zu schauen, was braucht eigentlich der Patient? Was braucht
die Patientin? Ja, wenn wir das berücksichtigen würden, würden wir feststellen, wir haben zu viele Betten.
Das wird nicht getan. Und deswegen finde ich sozusagen sowohl die Krankenhausreform, auch die Art und Weise, wie sie vonstatten gegangen ist, wie auch die Finanzierungsreform, schlagen völlig fehl. So, und ich finde, wenn wir jetzt sagen, also ich sage es nochmal, wo können wir denn was einsparen? Und dann finde ich sozusagen, Herr Sorge hat es ja eigentlich ein bisschen wortreich deutlich gemacht, wir könnten bei einem Pharmakonzern einsparen, aber wir lassen uns erpressen. Und ich sage, ich glaube, es werden nicht mehr Pharmakonzerne das Land verlassen, wenn das Ganze genauso viel kostet wie im europäischen Umland ein Medikament, sondern eben, wenn wir die Reform so durchführen würden, dass eben die Medikamente nicht mehr ganz so teuer sind. Aber wir lassen uns da vorführen, und Herr Sorge hat es genauso gesagt, weil wir uns von denen erpressen lassen. Und das Problem ist, das kommt bei den, es war ein bisschen verblümt, aber die Aussage ist, die gehen sonst weg, deswegen können wir es nicht machen, und deswegen müssen wir die Preise teuer lassen.
Ich würde eher auf den Mittelstand schauen. Der Mittelstand wird immer stärker belastet, auch durch Lohnnebenkosten. Und das ist im Grunde ein Punkt, der von Ihnen überhaupt nicht adressiert wird.
Herr Sorge, auch das stimmt nicht. Wir haben in Ihrer Finanzierungsreform, werden die Arbeitgeber mit 3 Milliarden belastet bei einer Entlastung, die stattfindet dadurch, wenn sie weniger zahlen müssen in der Versicherung. Das heißt also, sie werden sehr viel mehr entlastet als die Beschäftigten, als die patientischen Patienten, die quasi auf der anderen Seite der Kasse sind. Die 3,5%, die man jetzt nun zahlen muss für die Ehegattinnen und Ehegatten, die nicht arbeiten, die werden natürlich nicht mit vom Arbeitgeber bezahlt. Die werden nur von den Beschäftigten bezahlt. Das heißt, die sind doppelt und dreifach belastet. Und ich finde, wir können uns das gerade nicht leisten. Die Gesellschaft ist in einer Situation, in der quasi die Schere so weit auseinandergeht, und die werden diese Auseinandersetzung einfach so nicht mehr mitmachen. Die werden es nicht mehr mitmachen. Was sie da beschließen, ist sozusagen tatsächlich, also mir ist ein Bild gekommen, weil man hat ja immer harte Metapher, ne? Irgendwie Axt und so weiter und so fort, weil man irgendwie eine Pressemeldung rausgeben muss. Und ich fand, irgendwann habe ich gedacht, das ist, also Milais Kettensäge ist genau das Ding. Und ich finde nur, dass Frau Wagen und Herr Merz natürlich jetzt sozusagen nicht diejenigen sind, mit der Kettensäge auf die Bühne gehen.
Aber was da passiert, ist die Konsequenz davon. Wir sehen, wo Argentinien auch dadurch hingekommen ist. Weil das ist ja genau die Problematik.
Herr Sorge, dann sagen Sie, dass die das für Argentinien
wollen. Nein, das ist genau die Problematik, die wir haben, dass natürlich das immer sehr wohlfeil ist, auch von der Linken zu sagen, ja, für bestimmte Dinge hat einfach Geld da zu sein. Aber es wird nie gesagt, woher das Geld denn kommen soll. Und ich wehre mich da mal ein bisschen dagegen, immer diese Klassenkampf-Rhetorik aufzumachen, zu sagen, die Arbeitgeber müssen sich gar nicht beteiligen, ausschließlich die Versicherten, das stimmt ja so nicht. Wir haben zum Beispiel auch bei der Frage, in welcher Höhe jetzt auch Arbeitgeber einen höheren Beitrag zur GKV, also zur gesetzlichen Krankenversicherung, leisten müssen. Die trifft ja die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze um 300 Euro einmalig genauso. Wir haben, den ganzen Bereich der
die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze ist eigentlich...
Doch, lesen Sie die Vorschläge, Sie auch den Gesetzentwurf.
Und für die Minijobber müssen Sie auch
deswegen sage ich, es sind 3 Milliarden, die haben wir ausgerechnet. Das ist der Vorschlag, einer von 66 Vorschlägen der Reformkommission.
Ich würde es gerne auch noch mal ausführen, weil das ist eben genau der Punkt, wo wir sagen, alle Bereiche werden belastet. Und dann kann man natürlich nicht sagen, die erbringen nur 3 Milliarden, die anderen, bei denen sind es 2,5 Milliarden, sondern wenn Sie sich das Paket anschauen, ist es ja auch aufwachsend über die nächsten Jahre bis 2030. Das heißt, wir haben einzelne Maßnahmen, die momentan noch nicht das Einsparvolumen bringen. Wir sind selbst in der Diskussion an Positionen rangegangen, wo man vielleicht sagen könnte, im Gesamtkontext ist das ein relativ niedriger Betrag, aber es ist auch strukturell für das System wichtig, dass wir eben sagen, an den Stellen, wo Dinge schieflaufen, müssen wir die korrigieren. Und das betrifft alle. Und insofern bringt das niemandem was, jetzt immer auf dem mit dem Zeigefinger auf eine Gruppe zu zeigen und zu behaupten, die würden sich aber überhaupt nicht beteiligen.
Weil das nicht stimmt. Kann ich noch einen kleinen Einwurf machen zu den Lehren aus der Corona-Pandemie? Ich war ja in diesem Covid-Krankenhaus, Entlastungsbeirat, der das BMG beraten hat. Die Krankenhäuser waren während der Pandemie noch nie so leer. Das gehört zur Wahrheit. Die Fallzahlen sind gesunken um 15%. Die großen Finanzprobleme der Krankenhäuser haben mit der Pandemie angefangen, weil seitdem weniger Patienten da sind. Das gehört auch dazu. Und eigentlich hätten wir diese überflüssigen Kapazitäten längst aus dem System rausnehmen
müssen. Die werden Sie aber nicht mit den Fallpauschalen angehen. Das ist mein zentraler Punkt. Mit den Fallpauschalen wird sich das nicht lösen.
Frau Liemann, was ist denn da jetzt noch zu retten? Am Anfang hatten wir ja schon mal die Frage erörtert, ist das eine Reform, die was bringt? Oder wird die, weil sie grundsätzliche Fragen außer Acht lässt, doch nichts bringen? Was muss man jetzt machen, um zu retten, was zu retten ist, damit auch diese Reform nicht von der Lobbyrepublik geflattert wird?
Naja, Herr Busse hat gesagt, das ist ja nur der Anfang. Also die Kommission arbeitet ja weiter und morgen ist die Reform des Rettungswesens im Kabinett, also am Mittwoch. Und bis Jahresende sollen dann weitere Reformen vorgestellt werden, Primärarztversorgung und so weiter. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieses, Frau Wagner hat angekündigt, sie möchte 75% dieser Kommissionsvorschläge umsetzen. Also das sind dann von 66 Vorschlägen, was weiß ich, irgendwie, kann man jetzt Pi mal um
45.
Ja, umsetzen. Man darf gespannt sein, welche. Es wird sich noch ein bisschen Knatsch geben, auch in der Koalition. Also es ist ja nicht so, dass nur die Linke Kritik hat. Auch von der SPD kommt ja Kritik, die teilen. Sie sagen übrigens, dass genauso wie Sie, das geht überproportional zu Lasten der Versicherten. Und die Pharmakonzerne hätten ruhig ein bisschen höheren Beitrag leisten können. Und ich denke mal, das wird im Wesentlichen dann aber beschlossen werden, denn machen wir uns nichts vor. Also das ist ja nur der Anfang der Reformen, die kommen sollen. Es kommt die Gesundheitsreform, dann kommt die Eckpunkte des Haushalts. Wir stehen vor einem Haushaltsloch, das mal zweistellig beziffert wurde. Dann kommt die Einkommenssteuerreform, Stichwort Entlastung. Und am Ende noch die Rentenreform. Also aus der Union hieß es heute schon, das ist jetzt ein Test für die Koalition, ob man wieder im Arbeitsmodus zusammenarbeiten kann. Und insofern denke ich mal, dass sich zumindest von politischer Seite alle jetzt mal am Riemen reißen
da
werden.
Da könnte ja ein Knackpunkt sein, auch die Mitversicherung von Familienangehörigen bisher beitragsfrei. Jetzt kommen diese 3,5% Zusatzbeitrag für mitversicherte Familienangehörige. Es gibt Ausnahmen, Kinder, wenn man Pflegepersonen zu Hause hat.
Rentner.
Wird denn das, und Rentner natürlich, wird denn das Bestand haben? Oder es war ja etwas überraschend, dass es aus Ihrer Richtung politisch kam, die Familienmitglieder nicht mehr mitzuversichern. Beitragsfrei.
Also ich erlebe jetzt in der Debatte, dass am Anfang natürlich erstmal so ein gewisser Reflex kam. Das geht ja gar nicht. Und wenn man sich aber die Zahlen mal anschaut, wir reden da über insgesamt 16 Millionen Versicherte, die das theoretisch betreffen könnte. Davon sind 13 Millionen schon ausgenommen. Das sind nämlich Kinder. Und von den restlichen 3 Millionen haben wir immer gesagt, Menschen, die beispielsweise betreuungspflichtige Kinder haben, also bis 7 Jahre, die pflegen, Rentner beispielsweise, die sind alle davon ausgenommen, dass wir zum Schluss bei einer Gruppe von maximal 1,2, 1,3 Millionen Menschen liegen. Und selbst da ist es auch bei vielen gar nicht gesetzt, dass sie überhaupt diesen Beitrag bezahlen müssen. Beim Beitrag haben wir gesagt, das ist dann auch, so hat es die Ministerin ja auch dargestellt, auch ein Punkt, im Arbeitsmarkt darauf hinzuwirken, dass eben bestimmte Minijobverhältnisse beispielsweise auch in reguläre Arbeit überführt werden. Weil momentan haben wir die Situation, dass viele sagen, ich habe einen Minijob, bin beitragsfrei mitversichert. Wenn ich jetzt mehr verdienen würde, müsste ich mich zusätzlich versichern zu einem Betrag X, 240 Euro beispielsweise. Also bleibe ich doch lieber im Minijob. Deshalb ist es ja eher ein Anreiz, jetzt zu sagen, wenn ich mich sowieso versichern muss, und da reden wir über 3,5%, also auch sozialverträglich, dann ist das auch ein Anreiz, in reguläre Beschäftigung
ja, aber ist das wirklich, wenn das jetzt gar nicht so viel bringt finanziell, Ist es da sinnvoll, sich möglichst viel Unmut aufzuhalzen? Weil da gibt es einen enormen Widerspruch
auch. Herr Kehler, Entschuldigung, wir können ja bei Reformen nicht sagen, wir machen es lieber nicht, weil wir uns da Unmut aufhalten. Das ist ja genau der Punkt, wo auch wir sagen und explizit die Ministerin, man muss sich auch eben dem Unmut aussetzen. Wir wollen das System strukturell verbessern und da ist es eben auch wichtig, die Dinge anzusprechen. Über den Elefant im Raum haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Was passiert zum Beispiel mit den Zuweisungen für Bürgergeldempfänger in den Gesundheitsfonds? Also wir reden über ein Delta nächstes Jahr von 15 Milliarden und allein das Thema, dass das Geld für Bürgergeldbezieher eigentlich ins Gesundheitssystem hineingehört, also versicherungsfremde Leistungen, die die Beitragszahler ausschließlich mitbezahlen, 12 Milliarden mittlerweile, dass es darüber mehr oder weniger noch gar keine
Lösung gibt. Da sträubt sich ja die SPD, also in Form des Finanzministers, der sagt, das lassen wir in der Beitragskasse der Krankenkassen, weil in der Steuerkasse ist nichts drin, jedenfalls nicht mehr so viel. Ich brauche ja auch für meine Projekte noch Geld. Ja. Ist das so klug von der SPD?
Frau Wagen springt ihm ja da quasi auch bei. Also systemisch wäre es natürlich besser, das rauszunehmen aus dem Gesundheitsfonds, weil es ja so ist, weil es ist eine sozialpolitische Maßnahme. Wieso soll die allein von den Beitragszahlerinnen der gesetzlichen Krankenkassen finanziert werden? Das genau. Also es müsste eigentlich von allen, von der Allgemeinheit, das heißt von den Steuerzahlerinnen geleistet werden.
Aber dann kämen auch die Gutverdiener wiederum Zahler mit ins Boot.
Punkt eins. Herr Klingbeil hätte zusätzlich zu seinen anderen Haushaltsproblemen auch noch dieses Haushaltsproblem. Das sprechen wir dann sozusagen von einem Haushaltsloch von 12 Milliarden, wo man dann in der Koalition sich einig werden müsste, wo spart man denn dann ein? Und die zweite Sache, die finde ich aber auch nicht ganz unwesentlich, ist, dass es ja aus der Union schon heißt, naja, gut, dann machen wir das doch wenigstens teilweise. Und vielleicht ließe sich ja auch was am Ausgabenvolumen einsparen. Sprich, könnten wir nicht Gesundheitsleistungen für Grundleistungsempfängerinnen kürzen? Ich weiß nicht, wie das Gesundheitsministerium, wie Sie dazu stehen, Herr Sorge, aber ich verfolge diese Debatte, ehrlich gesagt, mit sehr großer Skepsis und einiger Besorgnis, weil das würde ja dann wirklich eine Zweiklassenmedizin, also wir haben eine Zweiklassenmedizin, aber dann wäre es eine Dreiklassenmedizin. Was sagen die dazu? Das würde mich wirklich interessieren.
Also ich will nochmal den Punkt Bürgergeldbezieher ansprechen. Ja. Da geht es jetzt nicht darum, dass man Gruppen gegeneinander ausspielen möchte, sondern Sie haben das ja explizit auch nochmal gesagt, es ist eben nicht Aufgabe ausschließlich der Beitragszahler, versicherungsfremde Leistungen aus dem System heraus zu finanzieren, obwohl es eigentlich ganz woanders angesiedelt ist. Also ich will es auch mal konkret machen. Also niemand will, dass ein Bürgergeldbezieher keine gute medizinische Versorgung bekommt.
Aber wenn
zum Schluss die alleinerziehende Mutter, wenn Familien das mitfinanzieren müssen und mittlerweile in Größenordnung, 12 Milliarden sind das mittlerweile, dann ist das auch eine Frage von Gerechtigkeit.
Also sind Sie doch offen für Kürzungen?
Wir haben letztendlich die Situation, dass von den tatsächlichen Kosten, also nur ein Drittel aus Steuermittel.
Was aber an den Einnahmen liegt und nicht an den Ausgaben.
Ja, aber das sind mittlerweile 12 Milliarden, die im System fehlen. Und deshalb wäre das eine Aufgabe gesamtgesellschaftlich. Darüber brauchen wir auch eine Lösung. Dann könnten wir uns in einigen Bereichen auch die Diskussion auch an bestimmten Stellen sparen. Aber jetzt wieder die Diskussion aufzumachen, dass angeblich unterschiedlich auch medizinische Versorgung stattfinden soll, das ist eine Phantomdebatte, die in der Form auch nicht stattfindet.
Okay. Gehen Sie denn da mit bei den Zusatzbeiträgen für die Familienangehörigen?
Ja, ich habe gesagt, es gibt selten eine Einigkeit hier am Tisch bei dem Thema. Und deswegen wundere ich mich auch, dass Herr Klingbeil da so hart bleibt. Aber die Begründung haben Sie ja schon geliefert, weil es eben eine versicherungsfremde Leistung ist. Also Menschen, wir müssen quasi für Menschen, die dafür aufkommen, die Bürgergeld beziehen. Und das ist ein anderer Topf. Und da zahlen eben auch der Steuertopf und da zahlen eben auch Reiche immer noch zu wenig, aber mehr ein als im bei den gesetzlichen Krankenversicherungen. Deswegen sind wir dafür, das auch so zu machen. Ich finde bei der SPD übrigens was anderes spannend, weil ich nicht ganz verstehe, wie die Gemengelage ist. Herr Klingbeil lehnt die Überführung sozusagen der versicherungsfremden Leistungen aus dem Steuertopf lehnt sie ab. Und ich habe gelesen, dass der gesundheitspolitische Sprecher, also Pantazis, lehnt die Erhöhung der Beitragsvermessungsgrenze ab. Diese kosmetische Veränderung von 300 Euro mehr, das finden wir alle viel zu wenig. Aber dass sozusagen die SPD in dieser Koalition von der falschen Seite anklopft, verstehe ich tatsächlich gar nicht mehr. Und ich glaube sozusagen, dass da auch in der Regierung die Auseinandersetzung einfach nicht wirklich geführt wird. Also wir haben da deswegen ein dreifaches Problem. Wir haben sozusagen erstmal wurden die Verbände nicht richtig angehört. Jetzt geht es ins Kabinett. Jetzt sozusagen Herr Klingbeil, der quasi wieder versucht abzulehnen, die versicherungsfremden Leistungen aus dem Steuertopf zu finanzieren. Und dann geht es sozusagen zu den Abgeordneten, die eben die Regierungskoalition, die haben halt die Mehrheiten und die werden auch quasi nicht so sehr viel dazu beitragen, wie es nötig wäre, aus diesem Entwurf wenigstens noch irgendetwas rauszuholen, was tatsächlich für die Menschen im Land es besser macht.
Dafür sind ja dann wir da, zumindest den Finger in die Wunden zu legen, auch wenn die Bundestagsabstimmung dann so abgeht, wie Sie prognostizieren oder aus
Ihrer Sicht. Wir geben auch unser Bestes, kann ich sagen.
Ich bedanke mich. Wir sind am Ende der Sendung. Ich bedanke mich bei Anna Lehmann, bei Reinhard Busse, bei Tino Sorge und bei Atish Gbinar. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde: schwaches Wachstum, steigende Preise. Wie raus aus der Krise? Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Tina Dauster, darin unter anderem zum Stand der Verhandlungen zwischen Iran und USA in Islamabad. Und das Thema ist klar: Öffnung oder Schließung der Straße von Hormuz. Bleiben Sie bei uns.